NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Es sind ungewöhnliche und manchmal auch ziemlich witzige Einblicke in jüdisches Gemeindeleben, die Alfred Bodenheimer seinen Lesern bietet. Der Ordinarius für Religionsgeschichte und Literatur des Judentums an der Universität von Basel hat selbst von klein auf eine jüdische Erziehung genossen, kennt jüdische Gemeinden in verschiedenen Ländern und schreibt nicht nur streng Wissenschaftliches, sondern auch Krimis. Sein Protagonist, Rabbiner Gabriel Klein, hat unlängst seinen dritten Fall aufgeklärt, was man unter der Überschrift »Der Messias kommt nicht« nachlesen kann. Vorausgegangen waren Kains Opfer und das Ende vom Lied. Immer sind die Mordfälle im jüdischen Milieu angesiedelt, immer zieht Klein Inspiration nicht nur aus den Gesprächen mit seiner Frau Rivka, sondern auch aus einem religiösen oder theologischen Text, der zunächst keinerlei Bezug zur Situation zeigt. Mal ist es die Geschichte von Kain und Abel, mal das sogenannte Hohelied aus der Bibel, mal ein Streitgespräch aus dem 16. Jahrhundert um die Messiasfrage. Am Sonntag wird Alfred Bodenheimer im jüdischen Salon in Hamburg aus dem dritten Buch der Rabbi-Klein-Serie lesen. Herr Bodenheimer, Ihr Protagonist ist ja sehr menschlich gezeichnet, oft ziemlich verunsichert und von Zweifeln geplagt. Wieso haben Sie ausgerechnet einen Rabbiner als Held Ihrer Bücher gewählt? Nicht den Vorstandsvorsitzenden einer Gemeinde, nicht einen Holocaust-Überlebenden, sondern einen Rabbiner.
Ja, ein Rabbiner ist einer, der Texte liebt, der in der Gemeinde die geistige Autorität darstellt, zu dem man kommt, wenn man Probleme hat, eine Bezugsperson, ganz wichtig. Und gleichzeitig ist er eben jemand, dem die Leute glauben, sagen zu können, wo es durchgeht. Jedes Vorstandsmitglied hält sich für seinen Chef. Und wie Sie gesagt haben, er ist auch selbst noch in diesem Fall ein Grübler und das kommt ihm manchmal erschwerend in die Quere. Zugleich ist er eben auch sehr neugierig und will dennoch immer wissen, wie es mit den Fällen weitergeht.
Also auch Ihr Rabbiner hat ja ständig mit seinem sogenannten Vorgesetzten im Vorstand zu kämpfen, der ihm gewaltig auf die Pelle rücken und Schwierigkeiten machen kann. Im neuesten Buch diskutieren Sie neben dem aufzuklärenden Mordfall die Messiasfrage. Was stellen sich jüdische Gelehrte vor unter dem Messias, der kommen soll? Und Ihr Rabbi Klein hält es für möglich, dass damit überhaupt nicht zwingend eine Person, sondern ein Zustand gemeint sein könnte. Vielleicht sogar ein erotischer Zustand, denkt er, während er mit seiner Frau schläft. Wie reagieren die orthodoxen Schweizer Juden auf so einen Tabubruch?
Also ich muss sagen, im Judentum ist zum Glück die Selbstironie doch eines der verbreiteteren Dinge. Also die Leute nehmen das nicht alles tierisch ernst. Manche lesen es vielleicht gar nicht erst, von denen höre ich dann nichts. Aber grundsätzlich ist das Echo eigentlich sehr positiv und ich denke, das jüdische Publikum hat eigentlich eine gute Fähigkeit, über sich selbst zu lachen.
Welche Möglichkeiten bietet es Ihnen, Krimis zu verfassen im Unterschied zu wissenschaftlichen Texten, die Sie ja auch schreiben in Ihrem Hauptberuf?
Ja, man kann in Krimis das jüdische Gemeindeleben oder jetzt im letzten Krimi auch das universitäre Leben, in dem ich mich auch bewege, mal ein bisschen auf die Schippe nehmen. Das kann man in einem seriösen wissenschaftlichen Text auf diese Weise nicht tun.
Ja, also auch was Sie über die Universität in Ihrem Krimi durchblicken lassen, Berufungspraktiken, das ist ja doch auch ziemlich interessant und ziemlich witzig, wenn es nicht manchmal auch traurig wäre. Wie entsteht bei Ihnen eigentlich eine neue Folge? Ist da erst ein Text, ein Bibeltext oder ein anderer jüdischer Text und dann entsteht der Plot? Oder denken Sie sich einen Plot aus, einen interessanten Mordfall und dann suchen Sie sich einen theologischen Text, den Sie da auch irgendwie reinwursteln können?
Natürlich ist es zunächst mal wichtig, dass der Plot stimmt. Also ein Plot, der nicht stimmig ist oder der langweilig ist, ist der Tod jedes Krimis, wo immer er in welchem Milieu er angelegt ist. Zugleich aber ist für mich schon immer wichtig, das geistig zu unterbauen, weil das auch das ist, was mich interessiert, eine geistige Tiefe der Sache zu geben. In diesem Falle jetzt im letzten Roman war es tatsächlich so, dass ich gleichzeitig über eine Handlung nachdachte und dann über einen Text stolperte, über einen Text eben im 16. Jahrhundert. Und da gab es irgendwie eine Passgenauigkeit, die mir dann auffiel. Und so habe ich die beiden Dinge zusammenbringen können.
Wie reagiert denn Ihr Publikum? Sie haben ja inzwischen so eine wachsende Fangemeinde. Was mögen die Leute an Ihren Büchern? Wieso lesen Sie sie?
Ich glaube, das hängt sehr davon ab, woher die Leserinnen und Leser kommen. Es gibt Leute, die kommen aus dem nichtjüdischen Umfeld, haben sich bisher nicht viel mit Judentum beschäftigt und finden das eine Art spannenden Zugang zum Judentum. Es gibt das jüdische Publikum, das es interessant findet, was schreibt einer von ihnen in diesen Zusammenhängen über jüdisches Leben. Es gibt die aufgemachten Krimi-Fans, die wollen eben wissen, wie schreibt ein Professor Krimis. Und dann gibt es die Akademiker, die wollen eben wissen, wie einer von ihnen Krimis schreibt. Da gibt es ganz unterschiedliche Zugänge und das macht es auch spannend, dann mit den Leserinnen und Lesern in Kontakt über diese Bücher zu sein.
Der dritte Krimi von Alfred Bodenheimer, Der Messias kommt nicht, ist bei Nagel und Kimche erschienen und kostet 19,90 Euro. Am Sonntag liest der Autor im Jüdischen Salon in Hamburg und zwar ab 20 Uhr am Grindelhof 59. Bei uns geht es gleich um eine ungewöhnliche CD, die drei junge Kantoren herausgebracht haben. Im Anschluss an unsere Sendung wird Annette Böckler aus London den Wochenabschnitt der Tora, der fünf Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der Zentralrat der Juden hat die Einberufung einer Kommission durch die baden-württembergische AfD-Landtagsfraktion zur Beurteilung antisemitischer Äußerungen ihres Abgeordneten Wolfgang Gedeon scharf kritisiert. Die Einberufung sei unsinnig und überflüssig, erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster. Wer die Shoah relativiere und Holocaust-Leugner als Dissidenten bezeichne, sei eindeutig antisemitisch. Die Direktorin des Berliner Büros des American Jewish Committee, Deirdre Berger, sagte, wenn etwas wie eine Ente aussehe, wie eine Ente schwimme und wie eine Ente quake, sei es eine Ente. Dem umstrittenen AfD-Politiker werden Passagen aus seinem 2012 veröffentlichten Buch vorgehalten, in denen er unter anderem verurteilte Neonazis als politisch verfolgte Dissidenten bezeichnet. Er unterstellt der Rechtsprechung zionistischen Einfluss und nennt den Holocaust eine Zivilreligion des Westens. Der Jüdische Weltkongress hat das Urteil gegen den ehemaligen SS-Mann Reinhold Hanning begrüßt. Hanning sei Teil der unbarmherzigen Tötungsmaschinerie gewesen, sagte der Präsident des Kongresses Ronald S. Lauder. Er habe ein spätes, aber faires Verfahren erhalten, das mit einem deutlichen Urteil abschließe. Für die Beihilfe zum Mord an 170.000 Häftlingen im Konzentrationslager Auschwitz war der 94-jährige Hanning zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Rund 40.000 Teilnehmer haben am vergangenen Wochenende anlässlich des Weltflüchtlingstages Menschenketten in deutschen Großstädten gebildet, um Zeichen für ein tolerantes Zusammenleben zu setzen. Unter dem Motto Hand in Hand gegen Rassismus, für Menschenrechte und Vielfalt hatten Hilfsorganisationen, Religionsvertreter und Verbände zu Demonstrationen in Bochum, Berlin, Leipzig, Hamburg und München aufgerufen. Nach Angaben der Organisatoren schlossen sich weitere 10 Städte der Aktion an, darunter auch Osnabrück. Die Hamburger Menschenkette verband das Zentrum der jüdischen Gemeinde, die Hauptkirche St. Petri und die Al-Nur-Moschee miteinander. In Berlin verbanden 9.000 Menschen das Rote Rathaus mit einer Flüchtlingsunterkunft. Mit einer rund 80-seitigen Sonderausgabe feiert die Jüdische Allgemeine am 30. Juni ihr 70-jähriges Bestehen. Die Ausgabe enthalte Beiträge von zahlreichen prominenten Autoren, teilte der Zentralrat der Juden in Deutschland mit. Die einzige jüdische überregionale Wochenzeitung wurde 1946 mit Genehmigung der britischen Militärregierung in Düsseldorf gegründet. Seit 2002 trägt sie den Titel Jüdische Allgemeine. Herausgeber ist der Zentralrat der Juden in Deutschland. Die Jüdische Allgemeine erscheint jeden Donnerstag in einer Druckauflage von rund 10.000 Exemplaren. Soweit die Meldungen.
Erst singt einer, dann singen alle, dann singt wieder einer. So funktioniert grob vereinfacht der jüdische Gottesdienst. Er besteht aus einem Wechselspiel aus Kantor und Gemeinde. Dass drei Kantoren gemeinsam singen, kommt im jüdischen Gottesdienst eher nicht vor und wäre für die meisten Gemeinden auch unbezahlbar. Doch die drei Kantoren, 2 davon aus Norddeutschland, geben gemeinsam Konzerte, bei denen sie vor allem eines verbreiten, gute Laune. Jetzt haben sie ihre 2. CD herausgebracht, Second Yom Tov heißt sie, 2. Feiertag. Gerald Bayreuth hat die CD gehört und sich mit den drei Kantoren unterhalten.
Und die Maschke! Die Maske ist vom Tisch nicht darauf gekrochen. Und ich hab nicht geguckt, dass ich bin nach Hossen und eile Weile reingegossen.
Ein Lied von einem, der zu sehr dem Alkohol zuspricht und ganz vergessen hat, dass er Chasan in der Synagoge ist. Ein Kantor, gesungen von einem, der wirklich Kantor ist, von Ido Bengal aus Delmenhorst.
Ein bisschen jung, wenn ich will, euch leben, will ich mein Soll mir in Käfer mitgeben.
Drei Kantoren machen sich über sich selber lustig, singen nicht nur fromme Lieder aus der Synagoge und sie fallen bei ihren Konzerten ein bisschen aus der typischen Kantorenrolle, erzählt Amnon Selig aus Düsseldorf, denn in der Synagoge treten drei Kantoren nicht gemeinsam auf.
Man muss auch andere Gesänge, nicht nur liturgische Gesänge, aber auch jiddische, auch israelische, auch Volksgesänge aus der ganzen jüdischen Welt dazu nehmen. Nicht, weil es nicht genug Repertoire gibt. Es gibt genug Synagogenrepertoire für 50 Kantoren. Es gibt so viel zu erzählen.
Ja.
Entdecken gibt es zum Beispiel eine Melodie aus der türkisch-jüdischen Tradition, ein Gotteslob. In Deutschland sind solche Gesänge selten zu hören, denn dort denkt man bei jüdischer Musik eher an Osteuropa. Alle drei Kantoren stammen aus Israel und haben gemeinsam am Potsdamer Abraham-Geiger-Kolleg studiert. Auf ihrer zweiten CD pflegen sie besonders den A-cappella-Gesang.
So wie Mamtera, so wie Hamamtera, so wie Mamtera.
Hier das Lied von der Wasserpumpe in der Negev-Wüste, eine Eigenkomposition von Asaf Levitin, künftig Kantor in der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover.
Also ich denke, grundsätzlich, wenn man die drei Kantoren hört, kommt ein allgemeines "Es geht uns gut" raus und nicht "Oi wei, wie schwer es ist zu sein Jid".
Das deutsche Publikum erwarte häufig, dass jüdische Lieder traurig oder melodramatisch seien. Und es denke bei Judentum vornehmlich an Katastrophen, findet Asaf Levitin aus Hannover.
Ich geb's zu, es geht mir gut. Meine Selbstdefinition als Jude in Deutschland, dessen Familie auch teilweise auf der Strecke Richtung Auschwitz geblieben ist, weil sie auf irgendeine Station noch erschossen wurde, bevor sie angekommen sind, und. Trotzdem ist meine Identität als Jude und als Israeli eine positive. Es geht mir gut, ich hab's wohl hier. Ich genieße mein Leben und jüdisch sein heißt nicht nur diese Tragik. Juden unter sich, was ich erfahre, ist ein sehr fröhliches Volk.
Die neue CD der drei Kantoren heißt Second Yom Tov und kostet mit umfangreichem Booklet 15 Euro. Gerald Bayroth stellte sie vor. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Annette Böckler aus London.
Was ist für Sie ein typisches jüdisches Symbol? Heutzutage denken die meisten sofort an den sechstackigen Stern, den man auf der Flagge des Staates Israel sieht. Doch dieses Symbol ist in Wirklichkeit eines der jüngsten jüdischen Symbole und war ursprünglich, bis ans Ende des Mittelalters, sogar gar nicht einmal jüdisch. Alte jüdische Symbole sind der siebenarmige Leuchter oder die Bundeslade. Doch es gibt auch eins, das weniger bekannt ist: Trompeten. Einige antike Münzen zeigen zwei Trompeten als jüdisches Zeichen. Und auch am Titusbogen in Rom sind nicht nur Leuchter und Lade zu sehen, sondern auch zwei Trompeten. Andere Religionen verkünden laut, wenn ihr Gottesdienst beginnt. Glocken läuten oder vom Minarett schallt die Stimme eines Muezzin. Doch wir Juden scheinen nicht viel Lärm zu machen. In der Tora ist das anders. Dort liest man von lauten Trompeten. Lesen wir die Tora durch die Brille des mittelalterlichen Bibelkommentators Rashi, dann stellt sich folgende Szene dar. Wenn das Volk Israel weiterziehen sollte, dann würde sich eine Wolkensäule, die bei ihnen war, zusammenziehen und sich dann über den Kindern Israel ausbreiten in Form eines Strahls. Man würde die Trompeten blasen, einen langen Ton, kurze Töne und einen langen Ton. Aber die Wolke bewegt sich erst, nachdem Mose gesagt hatte, Kuma Adonai, veyafutzu oivecha, erhebe dich Gott, dann zerstreuen sich deine Feinde. Ich benutze bewusst die hebräischen Wörter, denn einige von ihnen werden sie aus dem Gottesdienst kennen. Dann würde der Stamm Juda beginnen aufzubrechen und die Wolke und der Rest des Volkes würden folgen. Und wenn das Volk Israel sich niederließ, dann lief es in der Vorstellung von Rashi so ab. Die Wolkensäule würde nach oben steigen und sich ausbreiten über den Kindern Judas wie ein Zelt, wie eine Sukkah. Aber sie breitete sich erst dann aus, nachdem Mose gesagt hatte, Uvnucho Yomar, Shuva Adonai, Rivavot Alfei Israel. Lass dich nieder, Gott, bei den 10.000 mal Tausenden Israels. Daher kann man sagen, Alpi Adonai Biyat Moshe, gemäß dem Ausspruch Gottes und durch die Hand Moschees. Beide, Gott und Mensch, sind der Grund für den Aufbruch. Rashis filmreife Inszenierung der Aufbrüche und Lagerungen Israels verknüpft Torah und Liturgie. Moses Worte werden nämlich jeden Schabbat vor und nach der Torahlesung zitiert und den Satz Alpi Adonai Biyat Moshe sowohl durch Gott als auch durch Moshe hört man zwischen Torah und Prophetenlesung. Und dann sind da ja noch die Trompeten. Sie sind aus der Praxis des Judentums verschwunden. Die Schabbat-Gottesdienste beginnen ohne Glocken und ohne lauten Ruf zum Gebet, sondern mit unserer leisen, ganz persönlichen Vorbereitung auf das Gebet. Es ist ein Moment der Ruhe, des Sich-Niederlassens. Und doch hören wir jeden Schabbat inmitten dieser Ruhe die Worte, durch die Mose die Wolke veranlasste, sich zu bewegen. Denn ständige Ruhe wäre kein Leben mehr. Wir brauchen ab und zu auch die beiden Trompeten der Tora, deren Töne den Aufbruch ankündigen, damit Leben möglich ist. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Annette Böckler aus London.
Shabbat Shalom. Das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.